Willkommen zu Winning Talks, dem Podcast für mentale Stärke im Reitsport, im Business und im Leben. Ich bin Constanze Wiesner, Mentalcoach, Business Coach und Springreiterin. Hier erwarten dich inspirierende Gäste, spannende Geschichten aus dem echten Leben und Mentaltools, die dich richtig weiterbringen. Schön, dass du hier bist und viel Freude beim Hören. Heute habe ich einen Mann zu Gast, den ich zuerst gar nicht über Titel oder Erfolge wahrgenommen habe, sondern ganz schlicht über seine harmonische Art zu reiten. Ich habe ihn auf einem Turnier gesehen und mir ist irgendwie sofort aufgefallen, wie ruhig und fokussiert er geritten ist. Und als das an dem Tag ausgerechnet der Preis für harmonisches Reiten vergeben wurde, da musste ich wirklich schmunzeln. Dieser Mann ist Michael Fischer. Michael ist internationaler Trainer und Reiter mit Erfolgen bis CSI 4 Sterne. Diplom-Sozialpädagoge, Buchautor, unter anderem des Buches Einsheit, Entwickler einer Reitsport-App, die 2019 mit dem Innovationspreis der Equitana ausgezeichnet wurde und ganz frisch Geschäftsführer der gegründeten Equinorm, ein Institut für Pferdewohl im Reitsport. Und ganz nebenbei führt er auch noch eine Reitanlage zusammen mit seiner Frau. Wow, ein facettenreicher Weg. Umso spannender, heute einen Blick hinter die Kulissen werfen zu dürfen. Und lieber Michael, ich freue mich riesig, dass ich heute hier zu Besuch auf deiner Anlage sein darf und du zu Besuch in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen, lieber Michael.
Hallo zusammen. Ich freue mich total, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung und für die gegenseitige Einladung quasi, weil du ja bei mir bist.
Ja, genau. Ich habe mich sozusagen zu dir eingeladen.
Hat super geklappt. Ja, schön. Ich bin sehr, sehr gespannt, was heute so kommt.
Ja, ich würde ganz zu Beginn mal zu deinem vielfältigen Weg eine Frage stellen. Und zwar, stell dich doch gern einfach nochmal selber vor. Was sollen die Hörer von dir wissen? In 2, 3 Stationen vielleicht mal so deinen Weg beschreiben, deine Rollen. Beschreib dich doch mal.
Beschreib dich mal. Also mein Name ist Michael Fischer, das hast du ja schon gesagt. Vielleicht fange ich wirklich ganz am Anfang an, das ist ganz lustig. Ich bin Reiterkind quasi. Ich habe angefangen zu reiten, bevor ich laufen konnte. Aber Voltigierkind sogar mit 3 Jahren. Für 1, 2 Jahre. Ich habe ganz früh angefangen, meine Eltern haben immer geritten, aber im absoluten Freizeitbereich. Also wir hatten noch so Indianerdecken und so Sachen. Das heißt, wir waren wirklich im absoluten Amateurbereich und sind zur Freude geritten und meistens, weil ich aus Österreich komme, ursprünglich, nach Ungarn gefahren sind und sind dort ausreiten gegangen. Das war eigentlich so mein Reitanfang. Ja, und dann verkürzen wir mal alles ab. Dann mit Studium und mit Abschluss zum Diplom-Sozialpädagogen habe ich mich halt dann für den Reitsport entschieden, weil das immer meine Leidenschaft war von Anfang an. Bin dann viel rumgereist, war bei vielen größeren Stationen, Schockemöhle, Mark Hauziger, Julia Kaiser, Schröders, das sind so größere Namen im Reitsport einfach, wo das jetzt auch nicht so, so wichtig ist. Und dann habe ich mich tatsächlich seit jetzt fast 15 Jahren hier in Köln mit meiner Frau zusammen selbstständig gemacht. Das ist die Kurzfassung.
Ja, spannende Kurzfassung. Und ganz zuletzt habt ihr noch, oder du, oder wer auch immer, diese Equinorm gegründet. Ja. Magst du da noch was zu sagen?
Ja, super gerne. Nur, wie gesagt, ich will nicht den ganzen Podcast das mit dem. Also es ist eigentlich ein komplett neues Projekt, weil wir im Reitsport, wir versuchen den Reitsport einfach zukunftsfähig zu machen. Und zwar ist Equinorm dafür da, dass man pferdegerechtes und oder gutes Reiten möglichst messbar macht. Und das geht dann über Kameratechnik, über KI und das wird ein sehr, sehr spannendes Projekt. Das ist dann für den Freizeitbereich, genauso für den Leistungssport, Abreiteplatz, Dressursport. Ja, dass man ein pferdegerechtes Reiten messbar macht. Und wir machen halt einen ganz neuen Ansatz, den ich so ein bisschen versucht habe, da reinzubringen, ist zu sagen, pferdegerechtes Reiten oder gutes Reiten kann in der Verantwortung immer nur beim Menschen liegen und nicht beim Pferd. Und aus diesem Grund messen wir eben nicht das Pferd, was die meisten machen. Ist er jetzt zu eng? Ist er zu dies? Ist er zu das? Sondern wir messen den Menschen. Wie verhält er sich? Wie ist denn seine Position? Wie ist die Haltung? Das heißt, wir gehen den Weg über den, der für das richtige Reiten ja verantwortlich ist. Und das kann und darf ja nie das Pferd sein. Und deswegen haben wir dieses Equinorm gegründet mit der TH Köln zusammen, mit dem Professor Dr. Nikolaus Bennerscheid und mit der Martina Vogt. Einmal ein Mediaspezialist, das kann ich nicht so gut. Und die TH Köln steht da halt als die Forschung dahinter. Ja.
Wow, das klingt spannend. Und wenn du sagst, es geht darum, Pferdewohl, pferdegerechtes Reiten, das messbar machen. Und du hast ja eben gesagt, du bist ganz früher mit dem Voltigieren angefangen. Was würdest du sagen, woher kam das, dass du so ein Interesse daran hast, dass zum einen pferdegerecht geritten wird und du aber auch selber so dieses ruhige, fokussierte, harmonische Reiten verkörperst.
Aber es ist super lieb, dass du das sagst, dass ich das verkörper. Ich gebe mir sehr Mühe auf jeden Fall. Für mich war es immer so, die Pferde sind das Wichtigste eigentlich in meinem Leben gewesen, sehr lange. Also in meiner ganzen Entwicklung einfach als Mensch auch. Sehr, sehr einen wichtigen, großen Stand gehabt auch. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass wenn dir das Pferd wirklich wichtig ist, dann muss dein Körper noch wichtiger sein. Das hat sich am Anfang ein bisschen wie ein Widerspruch angehört. Aber wenn ich verstanden habe, wenn ich drauf sitze, kann ich meinem Pferd entweder unterstützend gut tun oder halt nicht so gut. Und dadurch kann das. Und dieses Harmonische ist halt, die Bewegungen vom Pferd sollten ja möglichst natürlich bleiben. Sportlich gerne, dynamisch gerne, aber natürlich. Und dieses Harmonische ist einfach, dasselbe gilt ja für mich. Also es gibt so ein ganz einfaches Credo, was mich irgendwann mal entwickelt hat. Ich erwarte und verlange vor allem vom Pferdekörper nichts, was mein eigener nicht leisten kann. Weil wenn ich die Balance nicht halten kann, wenn ich die Körperspannung nicht habe, wenn ich die Aufmerksamkeit nicht habe, die Ruhe nicht habe, wie soll ich das von meinem Partner erwarten?
Absolut. Ich erzähle Ähnliches für den mentalen Bereich, du gleich für das Ganzheitliche. Fantastisch.
Ja, aber das ist ja, also das kommt aus der Sozialpädagogik. Der mentale Bereich ist es ja. Also die körperliche Herausforderung beim Reiten, wir müssen ja kein Spagat oder irgendwas super krasse Skills eigentlich machen. Aber sich zu verbinden und einen gemeinsamen Körper hinzubekommen, ist halt die große Herausforderung. Da muss man unfassbar viel annehmen, akzeptieren und zu einem gemeinsamen Ziel machen.
Ja, das kann ich unterschreiben. Michael, wenn du an den jungen Michael von früher denkst, von ganz früher, was hätte der niemals gedacht, wo der heutige Michael steht?
Ach, okay, das ist eine krasse Frage. Na, dann nehme ich diesen Autorenbereich. Ich selber bin wirklich Hardcore-Legastheniker. Richtig, richtig deutlich. Und zu meiner Zeit, wie ich in der Schule war, gab es noch nicht so als bekannt, dass Legasthenie jetzt eine Krankheit ist. Oder Krankheit ist eine Störung, eine Rechtschreib-Lesestörung. Und ich habe immer eigentlich gedacht, ich bin ziemlich dumm. Und kann halt einfach nicht schreiben und verstehe das nicht und bin halt kein guter Schüler. Vor allem in Grammatik, Deutsch, Schreiben. Mathe war immer einfach für mich, aber so. Dass ich jemals in meinem Leben, ich habe ja alles vermieden, was Vorlesen betrifft. Ich habe alles vermieden, was Schreiben ist, alles, was Buchlesen, Katastrophe für mich gewesen. Jetzt habe ich selber 3 Bücher geschrieben. Das ist natürlich was, würde ich das meinen Lehrern heute erzählen, die würden das wahrscheinlich nicht glauben.
Ja. Glaubst du selber?
Ja, es ist wohl so. Ja, also das hätte ich auch nicht gedacht, aber am Ende ist die Schwächen zur Stärke zu machen, ist halt dann, macht auch Spaß.
Das finde ich wirklich beeindruckend, sich so den Dingen zu stellen, wo man glaubt, man kann sie überhaupt nicht und dann kommen da 3 so tolle Exemplare draus. Also Einzeit habe ich auch gelesen, okay. Das war mir wirklich außerordentlich gut gefallen.
Schön, super.
Und in diesem Einzeit, wo wir da gerade sind, da sind mir sehr, sehr viele Bilder aufgefallen. Ja. Ist das etwas, was dich kennzeichnet, wie du auch lehrst oder wie du Informationen und Dinge vermitteln möchtest?
Also ich versuche es. Also für mich ist Sprache wichtig grundsätzlich, die Art und Weise, was man sagt und wie man etwas sagt. Aber es ist halt auch so das Visuelle. Also jeder, ich glaube, da brauche ich dir das jetzt auch nicht zu erklären. Also es gibt ja ganz verschiedene Lerntypen. Und das Visuelle ist halt für mich auch ein wichtiger Part, dass man einfach sagt, okay, ich mache mich da auch gern manchmal im Unterricht ein bisschen zum Affen und dann galoppiere ich selber im Kreis am Boden stehend, weil ich dann versuche zu vermitteln, welche Art der Bewegung ich gerne hätte. Und auch am Pferd sitzt man nicht, sondern bewegt sich ja mit dem Pferd. Und wenn man zu starr ist, und das kann man auch oft sehr gut zeigen, und Bilder sind halt gerade dann, wenn es um technische Dinge geht, Schulterachse, Hüftachse, das zu visualisieren hilft mir und bis jetzt zumindest vielen meiner Schüler. Und das ist ja auch nachher genau das, worauf wir dann nachher bei Equinorm, um auf das nochmal ganz kurz zurückzukommen, auf das abgegriffen und sagen, okay, das ist ja messbar, ob jetzt die Schulterachse hinter der Hüftachse ist, heißt ja nichts anderes als Rückenlage. Das ist eigentlich sehr technisch dadurch. Und wie ich gesagt habe, also Sprache war nicht so mein Ding immer, oder meinte ich als Kind, bin dann nachher auch im Ausland gewesen und habe die Sprache lustigerweise total schnell gelernt, aber nur in der Schule leider nicht.
Wo warst du im Ausland?
Ja, ich war in Holland jahrelang und habe dann natürlich dort auch viel Englisch gesprochen auf internationalen Turnieren, mit internationalen Crews auch. Und ja, dann lernt man so 1-2 Sprachen nebenbei noch, unter anderem Holländisch und halt Englisch noch vermehrt. Und ich war auch dann zwischendurch mal in Schweden und dann war ich zwischendurch auch mal in England. Also ein bisschen rumgekommen.
Ja, das ist also wirklich beeindruckend, wie du da sozusagen den Stier bei den Hörnern gegriffen hast und gesagt hast, und jetzt erst recht Du hast Sozialpädagogik studiert und hast dich dann aber für den Reitsport, für die Reitsportkarriere entschieden, würde ich mal so sagen. Wie haben sich diese beiden Welten trotzdem parallel bei dir entwickelt? Was ist aus dem Sozialpädagogikstudium für dich heute noch wichtig? Erzähl doch mal dazu ein bisschen.
Also das Sozialpädagogikstudium ist wahrscheinlich heute vor allem oder in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich genauso wichtig, wenn nicht fast sogar ein Mühe wichtiger als das Reiten. Also in den ersten Jahren, wo ich wirklich rein in den Profi-Reitsport versucht habe, auch reinzukommen und auch Gott sei Dank ein Stück weit gelandet bin und erfolgreich geritten habe und wenig unterrichtet habe im Vergleich, war halt einfach immer als Bereiter angestellt bei verschiedenen Leuten und hatte das Glück, auf wirklich tollen Turnieren auch zu reiten und auf sehr tollen Pferden auch zu reiten, aber da habe ich wenig unterrichtet. Da muss ich sagen, das hat mir das will ich jetzt nicht zu schwurbelig klingen, aber es war so ein bisschen mehr eine Selbstfindungsphase, sage ich jetzt mal. Und jetzt ist aber so, jetzt im Unterrichten, seitdem ich auch mehr Lehrgänge mache, Bücher schreibe, unterrichte, Seminare gebe, solche Dinge. Ich meine, das bräuchte ich euch nicht sagen. Unterrichten ist eigentlich Sozialpädagogik durch und durch. Also alles, was man da ist, einfach so ein bisschen dieses Verständnis, wie der Mensch grundsätzlich funktioniert, wie er tickt, was seine Sorgen und Ängste sind. Und ich sag's oft meinen Schülern oder nicht oft, aber immer mal. Wenn ich jemanden 2-3 Mal unterrichte beim Reiten, weiß ich von dem meistens mehr, als wenn ich ihn 2 Jahre ohne Reiten kenne. Weil man sehr schnell sieht, wie ein Mensch umgeht mit Außendarstellung, mit Erfolg, mit Misserfolg, mit solchen Dingen. Und das, ja, das heißt eigentlich fürs Unterrichten, für dieses auf die Menschen eingehen und dann auch zu verstehen, wie tickt der Mensch, wie tickt das Pferd. Das eine ist ein Raubtier, ist Mensch und das Fluchttier Pferd. Und dann einfach das so ein bisschen unter einen Hut zu bringen. Und die ständige Frage, die mich immer angetrieben hat, und deswegen habe ich so viele voll komische Sachen gemacht, ist halt immer, warum? Ich habe nie aufgehört zu fragen, warum etwas so ist. Also wenn ein Reitlehrer zu mir gesagt hat, du musst jetzt mal Hand dran, Bein dran, ich weiß es irgendwas. Ich habe das dann auch gemacht und irgendwo hatte ich wahrscheinlich Talent, weil ich war relativ früh relativ erfolgreich im Reitsport. Aber ich habe immer gedacht, warum? Und dann Sozialpädagoge wollte dem anderen erklären, warum. Und wenn er dann gesagt, warum ist das so, habe ich gesagt, ja, weil es so ist. Und das hat mir dann immer nicht mehr gereicht. Und deswegen habe ich eigentlich nie aufgehört zu fragen, warum.
Das ist ja auch eigentlich die Stufe, es erst selbst zu verstehen, das ist der eine Schritt und es dann anderen zu erklären, das hilft einem selber ja auch mal dann noch weiterzukommen, das ist ja
extrem.
Die nächste Stufe dann.
Ich würde fast sagen, dass ich über das Unterricht, das hört sich wirklich komisch an, aber der Körper hat ja irgendwie, auch das ist ein bisschen einfach Glück, das ist ja nicht mein Verdienst, dass ich ein bisschen eine Sportaffinität, ich habe auch alle Sportarten auf diesem Planeten, die es gibt, habe ich auch schon mal gemacht. Ich bin auch Snowboardlehrer gewesen.
Ach was?
Ja, ich habe Fechten, Judo, Handball, Fußball, Tennis, alle Ballsporten, also alles gemacht tatsächlich. Mhm. Ich war so ein ADHS, hyperaktives Kind mit Leseschwäche. Und aus dem heraus habe ich dann halt, der Körper lernt das, aber das Wichtige ist, dass man nachher das Mental halt irgendwo, ja, verarbeitet bekommt.
Ja, das stimmt. Deine Philosophie im Reiten, die ist sehr stark. War die schon immer da oder wie kam es, dass sich genau diese Philosophie so entwickelt hat? Und wie würdest du sie beschreiben?
Philosophie. Also ich würde es gar nicht so, ich versuche es eigentlich möglichst einfach zu machen. Also desto einfacher, desto besser, auch beim Reiten selber. Ich versuche eigentlich, wenn ich irgendwelche neuen Ideen habe, sollen die ja nicht komplizierter sein. Und ich sage jetzt mal so Begriffe wie, und jetzt ein bisschen mehr Rovere-artig, weil damit arbeite ich ganz wenig, weil am Ende versuche ich es so simpel wie möglich. Und am Ende geht es für mich darum, dass sich 2 Lebewesen verbinden. Und deswegen dieses Buch auch mit Einsheit. Einsheit mit dem S dazwischen ist, weil das Wort Einheit ursprünglich kommt von dem Wort Einsheit. Also es ist ein gemeinsamer Körper. Und dieses sich zusammen, also verbinden mit dem Pferdekörper und statt gegeneinander, miteinander. Also fürs Richtige statt gegen das Falsche. Kein Korrigieren, also nicht gegen das Pferd arbeiten. Und wann kam das? Und jetzt muss ich leider auch mit mir selber ziemlich hart ins Gericht gehen. Ich habe natürlich absolut so nicht geritten. Als Jugendlicher, ich hatte offensichtlich durch das Bewegungstalent Talent zum Reiten, konnte die Sachen umsetzen. Aber ich habe einfach gar keinen Verstand gehabt für, was das Richtige ist. Ich konnte es halt dann auch relativ schnell körperlich. Aber ich komme noch in einer Zeit, wo das kleine Michael auf dem großen Pferd und er muss sich durchsetzen. Also es war durchaus ab und zu viel zu grobmotorisch und nochmal, ich eigentlich total verrückt. Ich war, glaube ich, immer pro Tier, pro Pferd, mein ganzes Leben lang, ich bin damit groß geworden. Trotzdem habe ich wirklich absolut pferdeungerecht geritten, sicherlich als Jugendlicher.
Auch weil es mal schnell gehen musste oder weil der schnelle Erfolg her musste? Oder?
Ja, also gar nicht so das, weil ich es einfach nicht anders gelernt habe. Ja. Es war einfach so dieses, Und als jugendlicher Kind ist man, was heißt dumm? Ich würde es nicht mal dumm sehen, sondern wie man es halt ist, wo man groß wird, was man kennt, ist die Norm. Und das war halt normal. Wenn ich jetzt groß werden würde in irgendeinem Land, wo es normal ist, dass man, keine Ahnung, nackt rumläuft, dann würde man dort nackt rumlaufen und fühlt sich das als normal an. Und ich bin groß geworden in Reitstellen, wo das normal war, dass man es ein bisschen gröber löst. Und man muss sich durchsetzen. Und irgendwann bin ich halt dann mehr aufs Turnier gefahren und habe gedacht, wow, das macht aber der anders. Und dann habe ich mich halt immer mehr dieser Frage warum gestellt. Und dieses feinere Reiten, was vielleicht heute sicherlich mein wichtigster Part ist, ist halt dann gewachsen, Step by Step. Ich würde heute noch immer sagen, verstehe gar nicht, wie ich vor 5 Jahren noch halbwegs reiten konnte. Und davor und davor und davor. Und habe aber mit 14 schon S geritten. Also es ist total verrückt, das hört einfach nie auf.
Und das finde ich so wunderschön, dass du da dran bist, immer weiter zu lernen, dich immer weiter verbessern willst und einfach immer diese Frage, warum stellst, immer weiter.
Ja, ich bleibe da, ich hätte das auch nicht gedacht. Wenn er früher zu mir gesagt hat, leicht traben, könntest du ja noch verbessern. Ich dachte, hey, ich kann S-Springen, dann will ich leicht traben verbessern. Und es ist halt genau das, wenn ich besser werden will, muss ich ja alles verbessern und nicht den Sprung 2 Zentimeter höher machen.
Ja, das stimmt. Gab es ein bestimmtes Pferd, was dich besonders geprägt hat in deiner ganzen Laufbahn?
Oh ja, ein paar.
Ein paar.
Tatsächlich ein paar. Ich hab irgendwie so einen, aus irgendeinem Grund immer so eine Affinität gehabt für die vermeintlich schwierigen Pferde. Was vermeintlich, nur weil, das hört man oft zu sagen, viel, aber ich habe mich tatsächlich immer für die Pferde interessiert, wo andere nicht mehr so mit zurechtgekommen sind. Und die habe ich mir eigentlich immer, weil die fand ich halt spannend. Und ich habe 2 Pferde im Kopf, die werde ich wohl nicht vergessen. Das ist einmal die Coralina. Das war eine sehr, sehr spezielle Stute. Aber eine Seele von einem Pferd, missverstanden durch und durch. Erst von mir auch. Und das ist so, wenn sich 2 Körper eigentlich loswerden wollen, beide finden es nicht gut, was der andere macht, obwohl beide das Richtige machen wollen. Ich vergleiche das gern so, ich weiß nicht, ob man das so bildlich jetzt vom Kopf haben kann, aber jeder kennt das, wenn man in der Schule oder im Sport, dass man 2 Menschen an den Beinen zusammenbindet und dann müssen sie von A nach B laufen, so schnell wie möglich. Und beide wollen von A nach B laufen und beide können es eigentlich voll gut und trotzdem stehen sie sich gegenseitig im Weg, obwohl sie beide dasselbe wollen. Obwohl sie beide eigentlich könnten, stehen sie im Weg, weil das die Akzeptanz, es miteinander zu lösen, nicht da war.
Das ist ein fantastisches Bild. Und am Ende ist es Kommunikation auf allen Kanälen. Ich meine, man könnte ja, die Menschen können doch miteinander sprechen, dieses Ringen, wenn sie denn sprechen wollen.
Ja,
Reiter fährt, da muss natürlich die andere Sprache her. Und das Verständnis.
Der wichtigste Punkt, den ich irgendwann mal für mich verstanden habe, diese Verbundenheit tatsächlich. Ich bin mit dem Pferdekörper verbunden und das muss gemeinsam sein. Und das genau dieses Prinzip ist, ich war immer sportlich, war auch sehr erfolgsorientiert, also an allen anderen Sportarten einfach aus, hat mit dem Reiten gar nichts zu tun. Und da wollte ich halt schnell von A nach B laufen und der eigene Körper funktioniert immer ganz gut aus den Erfahrungen, dass man halt mit seinem Körper gut zurechtkommt. Und plötzlich ist man an einen anderen Körper gebunden, der teilweise dann sich schwerer tut oder viel besser war. Aber diese Akzeptanz, wir sind aneinander gebunden, das war, glaube ich, dann der größte Change zu wirklich zu lernen.
Und das war speziell bei dieser Stute, die du gerade genannt
hast.
Ja,
aber da ging es anders einfach gar nicht.
Ja. Und du hast noch ein 2. Pferd genannt.
Die habe ich tatsächlich jetzt auch noch. Die ist auch eine Stute, Stella. Also die heißt am Turnier nicht Stella, aber so heißt sie bei uns. Das ist irgendwie so ein bisschen wie so ein Seelenpferd. Hört sich total übertrieben an, wenn ich das als Profi so sage, aber an der hänge ich brutal, ja.
Was macht es so besonders, dass du an ihr so hängst?
Das ist kein schlechtes Pferd. Die ist auch S-Springen platziert und läuft auch gut. Das ist alles wunderbar. Aber die challenged mich jedes Mal. Und zwar nämlich nicht als Gegner, sondern als Persönlichkeit. Die übt mich sehr in Ruhe, Geduld. Und das, wo ich dachte, das kann ich schon eigentlich sehr gut, fordert sie die nächsten 5%. Und das immer wieder aufs Neue und andersrum auch. Und das ist für mich ein extrem spannendes. Ja, jeden Tag, wo ich die reiten darf, habe ich irgendwie, tauche ich in eine eigene Welt ab. Und das ist irgendwie so, dann ist das so, dann höre ich nichts, sehe ich nichts, ich verbinde mich nur mit diesem Lebewesen und finde es unfassbar spannend, wie viele Dinge die mir aufzeigt, was meine Natur, inklusive meines Körpers, dann eben noch nicht immer kann oder nicht so gut kann, wie ich es dann einfach als Anspruch gegenüber mir selbst habe.
Das hört sich echt spannend an. Und ich muss es fragen, welche Farbe hat dieses Pferd?
Braun.
Ach, ich hätte auf Fuchs getippt.
Ich auch. Also es ist klassisch, es müsste eigentlich gefühlt eine Fuchsstute sein, ist es aber nicht. Aber das ist, ja, Das ist mein Herzensvers, sagt man das so. Ja, es hört sich immer ein bisschen schwurbelig an, aber ja, doch, kann man so sagen.
So wie du es nennen willst, aber ja. Ich kann das total nachvollziehen. Ja, du hast eben gesagt, dass du an irgendeinem Punkt angefangen hast, anders zu reiten, immer mehr die Frage, warum zu stellen und dadurch auch so dieses feine Reiten in den Vordergrund gerückt hast. Und du bist ja auch Trainer. Und gibt es etwas, was du vielleicht noch vor ein paar Jahren gelehrt hast, was du heute bewusst so nicht mehr vermittelst?
Ja, einiges. Also ich würde das genauso sehen wie beim Reiten. Also ich bin im Wording, glaube ich, ein bisschen, habe ich mich verändert auch nochmal. Also die Gedanken sind gar nicht mehr so massiv anders. Zum Beispiel würde ich tatsächlich, das ist schwierig jetzt, ich hoffe, ich hole jetzt nicht zu weit aus, wenn nicht, dann müssen wir es cutten. Ich würde tatsächlich beim Reiten nicht mehr von Hilfen und auch nicht mehr von Kommunikation sprechen. Aber aus dem einfachen Grund, weil der Mensch, zumindest ist das meine Erfahrung im Unterricht jetzt, bei Kommunikation schnell dazu verleitet ist, dem Pferd versuchen zu sagen, was er machen soll. Und das spricht für mich gegen diesen Einheitgedanken. Warum? Weil es ist nicht ich sag dem anderen, was er zu tun hat, sondern wir machen es gemeinsam. Was heißt das? In dem Moment, wo ich Hilfen gebe und auch damit reite, also ich sag dem Pferd, was ich gern hätte und ich hoffe, dass er mich versteht, so nach diesem Prinzip, was man tatsächlich auch oft hört, ist die Gefahr immer ganz groß, dass das ein bisschen umgedrehte Psychologie ist, nenne ich es jetzt mal. Und zwar, in dem Moment, wo ich jemand anderen sage, was ich gern hätte, heißt das im Umkehrschluss auch ein Stück weit, ich mach's nicht. Es ist übertrieben, wenn ich zu dir sage, könntest du mir bitte einen Kaffee holen? Heißt das, ich gehe nicht. Und wann ist man nicht wirklich part of the game? Nicht in dem Level. Also das nenne ich heute tatsächlich anders. Und ich würde auch nicht mehr hingehen und solche Sachen sagen im Unterricht, wo ich sehr darauf achte, ist, du musst jetzt dein Pferd gerade halten. Weil das ist so, dein Pferd wäre es nicht, du musst dafür sorgen, dass es so ist. Also halt dagegen. Gegenhalten, gegensetzen. Das ist so gegen. Da bin ich sehr, sehr aufmerksam geworden. Warum? Weil wie der Mensch spricht, so denkt er, wie der Mensch denkt, so handelt er. Und deswegen bin ich im Wording, glaube ich, deutlich besser geworden, hoffentlich zumindest, verständlicher. Und deswegen rede ich tatsächlich nicht von Hilfen. Die Hilfen sind auch, die suggerieren einfach ein Stück weit. Wenn ich jetzt hier zweimal anbarriere und dreimal mit dem Bein komme, dann weiß das Pferd, was es machen soll. Und damit nehme ich meinen Körper eigentlich viel zu sehr aus der Verantwortung. Und im Prinzip muss ich dieselben Abläufe, die ich vom Pferd gern hätte, muss parallel auch in meinem Körper funktionieren. Wir haben die biomechanischen Parallelen zwischen Pferd und Reiter. Und wenn ich die Luft anhalte, wenn ich angespannt bin, wenn ich schief bin, wenn ich verdreht bin in Schulter- und Hüftachse, wenn ich kippend bin, wenn ich Fehler mache, körperlicher Natur, kann ich nicht erwarten, dass mein Pferd diese dann immer für mich ausgleicht. Und wenn ich halt drauf sitze, ich sage jetzt mal irgendein Praxisbeispiel, weil du das voll gemein hast, und ich sitze drauf wie ein Sack, also ohne Körperspann, ohne Dynamik, und buff dann mit dem Bein an oder komm mit dem Stöckchen, dann ist zwar das die Hilfe Bein, heißt komm, lauf schneller, Stöckchen soll das unterstützen und der restliche Körper sagt aber, bleib stehen oder sei ein Sack. Das passt halt nicht zusammen. Und deswegen würde ich heute sagen, ist das der größte zu vor gar nicht so vielen Jahren, wo ich sage, ich würde es nicht mehr Kommunikation nennen. Kommunikation brauche ich, glaube ich, dir gar nicht sagen, aber es gibt halt verschiedene Interpretationen. Wenn man jetzt das nimmt, was der Mensch, und du verstehst es ja, so eine zwischenmenschliche Auseinandersetzung, wo der andere versteht, was der andere, also eine versteht, was der andere will. Kommunikation nach Watzlawick zum Beispiel, weil ich das ja auch studiert habe.
Man kann nicht nicht kommunizieren.
Man kann nicht nicht kommunizieren, das heißt, selbst der Baum kommuniziert.
Absolut.
Dann ist es wieder, natürlich, dann könnte man es unter Kommunikation auch abspeichern. Aber ich habe halt die Erfahrung, wenn der Mensch am Pferd sitzt und sagt, ich versuche dem Pferd zu sagen, was ich gerne möchte, ist er extrem dazu verleitet, seinen eigenen Körper die Aufgabe nicht zu stellen, weil er es ja weitergibt. Und das ist für mich ein Riesenturnaround gewesen, auch im Unterricht. Das sieht man an den Schülern dann auch.
Ja, finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Ich bin neulich mit meinem Pferd Cavallino so eine Reihe gesprungen. Auf der rechten Hand und nach dem letzten Sprung von der Reihe ist er immer links gelandet. Und ich fing gerade an, mich aufzuregen, warum der denn immer links landet. Ja. Und da habe ich, glaube ich, sowas beherzigt, was du gerade beschrieben hast. Würde mich interessieren, ob du das so siehst. Da habe ich mal kurz ein bisschen innegehalten, Schritt geritten und dann bin ich im Kopf durchgegangen. Wie will ich denn eigentlich sitzen? Rechts belasten und all die Dinge muss ich jetzt nicht beschreiben. Und ich habe mir aber auch vorgestellt gleichzeitig, wie wir dann da durchspringen und wie wir dann rechts landen. Also das so richtig gefühlt. Aber an allen Stellen sozusagen, wo ich hätte jetzt fast wieder gesagt, die Hilfen gebe, aber was wie ich meinen Körper ansteuere.
Ja, genau. Und das ist genau eigentlich, ich sehe ich hundertprozentig genauso und das ist auch der spannende Teil. Ich will, dass er rechts landet. Das Problem ist, ich sage jetzt, die allermeisten Schüler, die ich habe, weil ich mache jetzt kaum richtig ganz Anfänger, die wissen, was richtig wäre, die spüren, was falsch ist, Also sie wissen es, sie können es und sie verstehen es auch. Das Problem ist, dass sie es eben vom Pferd fordern und nicht von sich. Und das Problem ist, dass der Mensch natürlich genau eine Vorstellung hat, es muss doch irgendwie gehen, dass dieses Pferd rechts landet, und versuchen alles, dass das Pferd rechts landet. Und am Ende ist es aber sehr simpel eigentlich aufgebaut, weil alles, was ich meinem Körper nicht beigebracht bekomme, kann ja aufs Pferd nicht wirken. Es gibt ja keine direkte Verbindung von meinen Gedanken zum Pferd. Gibt's nicht. Es gibt nur meinen Körper als Verbindung von meinen Gedanken zu meinem Pferd. Das heißt, wenn ich meinen Körper nicht das Richtige abverlangen kann, nicht das Richtige ansteuern kann, wie soll das Pferd das mitkriegen? Und das ist das Schwierige für Menschen, also wenn man sagt, ja, aber ich will doch eh, und jetzt habe ich es eh schon 100-mal gesagt und er kapiert es noch immer nicht. Ja, du musst es ja auch nicht dem Pferd sagen, sondern dem eigenen Körper, weil die einzige Verbindung von meinem Kopf, also von meiner Idee, was ich gerne hätte, zum Pferdekörper, ist ja mein Körper. Und wenn ich meinen Körper nicht steuern, nicht kontrollieren kann, wenn ich kein Gefühl für meinen Körper habe, wenn ich nicht merke, was mein Körper falsch macht, und das kennen wir, glaube ich, alle, ich weiß nicht, wie deine Zuhörer sind, ob das jetzt mehr Sport- oder Freizeitreiter sind, dann schaut man sich nachher Videos an, wo man geritten hat, egal ob jetzt Sport oder Freizeit. Und dann sitzt man davor und denkt sich, hey, was habe ich da denn gemacht? Und das ist eigentlich total verrückt, wenn man sich überlegt, dass der eigene Körper das Entscheidendste ist, um dem Pferd spüren zu lassen, was wichtig ist. Und den Teil steuert man nicht. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Also den Versuch, das Pferd zu steuern, habe ich irgendwann gekillt und habe angefangen zu sagen, ich brauche das Pferd nicht steuern, ich muss mich steuern, weil mein Körper wirkt auf den Pferdekörper.
Fantastisch. Und da ist im Grunde auch die Brücke zu dem Mentalen, oder das ist eins sozusagen. Ja. Und übrigens nochmal zu dem Beispiel von meinem Pferd zurück. Als wir dann rechts gelandet sind und ich mich tierisch gefreut habe, hat er dreimal geschnaubt und war hochzufrieden. Das war goldig.
Ja, was nicht mehr gegeneinander ist. Genau. Ja. Das ist nicht der Versuch, was muss ich machen, da denke ich ein bisschen anders, nicht was muss ich machen, damit er, sondern was muss ich machen, damit ich.
Ja.
Einmal ist so ein Step dazwischen, okay, was muss mein Körper können damit und nicht, was muss ich machen, damit er, weil dann fängt der Reiter an, das Pferd zu korrigieren, und immer wenn der Reiter versucht, das Pferd zu korrigieren, kann ja jeder sich die Frage stellen, alle deiner Zuschauer, wenn ich versuche, das Pferd zu korrigieren, wird mein Körper besser oder schlechter? Und zu 90% wird der eigene Körper schlechter, weil man gegen etwas arbeitet.
Also ich finde es wirklich inspirierend, das so zu hören, dass es jemanden gibt, der das so sieht. Und ich bin schon gespannt auf die ersten Messergebnisse und was wir damit machen können.
Ich auch, sehr brutal. Also wir sind sehr ergebnisoffen, das sind wir durch die Forschung.
Großartig.
Total neutral.
Natürlich.
Aber ich bin selber total gespannt.
Ja. Harter Schwenk. Ergebnisse. Mich würde noch interessieren, Michael, worauf bist du besonders stolz oder was war so dein größter Erfolg jetzt nochmal auf deine reiterliche Karriere bezogen?
Also aus heutiger Sicht ist mein größter Erfolg tatsächlich, das immer mehr zu verstehen, zu spüren und immer mehr. Tatsächlich ist es eben nicht so sehr der Sport und es ist tatsächlich nicht so sehr der Erfolg. Das glaubt man jetzt vielleicht nicht so, weil ich ja wirklich Sportreiter bin und ich fahre auch nicht aufs Turnier, nur um Statist zu sein, absolut nicht. Aber für mich ist so der Erfolg, ich fahre aufs Turnier und versuche mit der Gemeinschaft, mit meinem Pferd, was ich mir halt zu Hause arbeite, auch woanders hinzubekommen. Und für mich ist es ein absolut voller Erfolg, wenn ich sage, dass ich habe das, was ich zu Hause mir erarbeitet habe, in einer fremden Umgebung auch erreicht. Und ja, es reicht auch immer wieder mal, und ja, tatsächlich auch relativ oft, dass ich für auch eine Platzierung oder auch mal vorne mitzureiten oder für ein höheres Springen. Aber der richtige Erfolg ist eigentlich tatsächlich dieses Mittenpferd. Wenn es jetzt rein um Ergebnisse ginge, die tatsächlich in der Wertigkeit ganz weit hinten sitzen, sind es dann, ja, Nationalpreisturniere und in Wien Stadthalle, 4-Sterne-CSI, war ich in Springen mal Zweiter, das war ein toller Erfolg und ja, Römer-Wellen-Cup gewonnen, ich war, ja, S-Springen gewonnen, ja, solche Dinge halt, ja.
Ganz bescheiden, unser Michael hier.
Nein, aber wir sind tatsächlich, glaubt man oder nicht, nicht mehr so weit, nicht mehr so wichtig.
Ich kann das total verstehen. Ich sehe das ähnlich. Und am Ende ist es ja auch so, wenn man mit dem Mindset zum Turnier fährt, dann ist es kein Wunder, wenn es dann gut klappt am Ende.
Also dann ist das Ergebnis offen.
Ja. Ja, du bist Trainer, Reiter, Buchautor, hast eine App entwickelt, gibst Seminare, Lehrgänge, alles parallel zum Turniersport. Und mich würde total interessieren, wie schaffst du es, das alles unter einen Hut zu bekommen und trotzdem noch in deiner Kraft zu bleiben?
Also, das sind sicher ein paar Gründe. Also ein wichtiger Grund ist, dass ich einfach eine brutal starke, große Megafamilie hinter mir habe, die jeden Blödsinn, den ich mir einfallen lasse, auch unterstützen in der Art und Weise. Und die das einfach total supporten, wo es irgendwie geht und die da hinter mir stehen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und sonst ist halt so, dass dass das für mich alles, was ich da mache, keine Arbeit ist. Das ist, also diese Bücher zum Beispiel, vor allem jetzt auch das letzte, wenn du es gelesen hast, hast du vielleicht auch zum Schluss gemerkt, das ist, eigentlich ist das für mich wie eine Autobiografie fast eigentlich. Das ist eine Selbstaufarbeitung und da steckt so viel drin, dass ich sage, ich könnte auch Tagebuch schreiben oder ich könnte auch, keine Ahnung, eine Autobiografie schreiben. Das ist meins, sich mit Pferden beschäftigen. Meine Frau ist, was das betrifft, genauso bekloppt wie ich. Und wenn wir im Urlaub fahren, was ungefähr einmal in 100 Jahren passiert, da fahren wir auf ein großes Reitturnier und fahren dort. Also wir sind einfach total Freaks. Totale Reitsport-Pferde-Freaks durch und durch. Und wie schafft man das im Prinzip, dass es keine Arbeit ist? Tatsächlich nicht. Und das Interesse nicht aufhört und die Frage nach dem Warum nicht aufhören.
Ja, wieder die Frage nach dem Warum letzten Endes.
Ja, das treibt einen immer an und das ist so, das bringt einen so viel mehr in so vielen anderen Bereichen auch. In meinem Bereich ist es jetzt das der Reitsport. Man könnte aber auch als Mönch ins Kloster gehen. Es ist einfach eine Selbstfindungsphase irgendwo und immer weiter, was ist einem wichtig und was treibt einen an? Und das finde ich immer so ein schönes Beispiel, auch wenn es jetzt nicht ganz reinpasst. Aber ich habe ja viele durch meine Sozialpädagogen-Geschichte viele, viele, viele Nichtreiter als Freunde gehabt. Mhm. Also absolute nicht, mit Pferden gar nichts am Hut. Indem die sagt, Alter, ich verstehe es gar nicht, von 10 Punkten, ja, sind doch 10 sprechen noch dagegen gefühlt. Also zu reiten. Du hast keine Zeit, wenig Freundschaften, kosten Heidengeld, tust du zwischen noch ganz schön weh ab und zu, wenn du Pech hast. Und also viele Punkte sprechen dagegen und vor allem finanziell dann auch und Urlaub und Zeit und gerade wie ich jung war noch. Und ich habe gesagt, ja, das stimmt, aber das Spannende ist ja viel mehr und deswegen ist so ein bisschen der Sinn des Lebens ist zu weit ausgeholt, aber es ist so.
Wobei ich muss gestehen, nachdem du schon dreimal warum gesagt hast, ich hatte auch schon den Sinn des Lebens tatsächlich im Kopf in unserem Gespräch gerade.
Halt nah dran, wo du sagst, okay, aber ich habe etwas in meinem Leben gefunden und ich bin auch nicht so dumm, dass ich nicht weiß, was alles wegfällt. Aber ich habe was gefunden, was wichtiger ist. Also das 10 Punkte oder 9 von 10 Punkte sprechen dagegen. Es gibt aber einen, der so stark dafür spricht, dass die anderen weniger wert sind. Und wenn jemand in seinem Leben etwas findet, was also mehr wert ist als all diese anderen 9 Punkte, dann hat er in seinem Leben, glaube ich, schon mehr erreicht, als man eigentlich vom Leben erwarten darf. Also ich habe mit dem Verbindung zum Pferd und das, was ich machen darf und auch die Ausbildung von anderen, die den ähnlichen Weg gehen, ja, fühle ich mich sehr wohl mit.
Da kann man nur glücklich sein, wenn man das eine Ding gefunden hat. Da suchen Menschen ihr Leben lang nach und finden es nicht. Ja. Oder sie suchen noch nicht mal und wundern sich dann, dass sie es nicht gefunden haben.
Aber es ist am Ende halt dann nicht die vermeintlichen, auch oft materiellen Dinge, sondern es steckt mehr dahinter.
Ja, das ist wohl wahr. Ja, du führst diese Reitsportanlage, auf der wir uns heute getroffen haben, sicherlich auch einige Menschen, die hier sind, die du koordinierst. Was würdest du sagen, sind Parallelitäten zwischen Führung im Reitsport, Tiere, Pferde? Vielleicht ist es auch nicht Führung, sondern ja das Gemeinsame. Ja. Und Führung von Menschen, Mitarbeitern etc. Was würdest du sagen, ist das Gemeinsame und was ist aber vielleicht auch unterschiedlich?
Also Parallelen gibt es ganz sicher. Also ich glaube, deswegen gibt es ja auch so Qualitätsmanagement. Und es gibt ja auch diese Coachings mit Pferden, also für Führungskräfte. Also das hat hundertprozentig auch Parallelen. Und das ist ja auch so der Unterschied zwischen, wenn ich neben einem Pferd stehe, dann ist es definitiv Kommunikation, weil dann er sieht mich, ich sehe ihn. Und dann gibt es Mimik, Gestik, Körpersprache als ganz normale Kommunikation zwischen zwei Lebewesen. Der Unterschied ist halt, wenn ich aufsteige, verbinde ich mich. Er sieht mich ja nicht mehr, ich sehe ihn zwar, aber das zählt nicht. Das heißt, in dem Moment sind es zwei Körper werden zu einem. In dem Moment gibt es nicht mehr zwei Individuen, sondern einen gemeinsamen Körper. Wenn ich aufsteige, ist das wieder komplett was anderes. Es sind ja zwei Individuen. Er sieht mich, ich sehe ihn und dann ist es wirklich reine Kommunikation. Ich glaube, dass da absolut Parallelen gibt. Ne? Also auch klare Führung. Es ist ein bisschen die passende Distanz, die passende Nähe, wie es zwischenmenschlich auch ist. Also es sind einfach zwei Lebewesen am Ende des Tages. Diese absolute Abnormalität des Reitens hat man ja sonst nirgends. Also ich kenne gar keinen. Ich habe viele, viele, viele Sportarten gemacht, aber es gibt eigentlich nichts, wo man sich mit einem anderen Lebewesen verbindet. Das Einzige, was mir einfällt, ist in dem Film Avatar.
Ja, aber wo die so diese Dinger dazu zusammenstecken.
Das wäre eigentlich der totale Optimum. Es ist, als würde man sich einen Avatar anziehen. Und
ja.
Das Pferd ist für mich quasi, also wenn ich mich aufsteige aufs Pferd, ist das Pferd so alles, was das Pferd ausmacht, alles. zu 100% Teil meiner Natur.
Mhm.
Und wenn ich aufsteige, bin ich mit allem, was mich ausmacht, zu 100% Teil seiner Natur. Und das ist dieses gemeinsame Körper. Und wenn man absteigt oder nebeneinander ist, dann ist ja trotzdem jeder für sich. Das ist eine andere Art der Interaktion.
Aber spannend, dass du nochmal unterschieden hast, ob ich neben dem Pferd stehe sehr oder auf dem Pferd sitze. Mhm. Ja.
Also beim Reiten ist ein super Beispiel mit dem Neben und Aufeinander. Es ist, wenn ich daneben bin, das kennt, glaube ich, eh jeder, und irgendwo ist was spooky, das Pferd schaut irgendwo, guckt ein bisschen, und ich stehe daneben und ich kann vorweggehen, das Pferd vertraut mir als Mensch, mir als Person, dann folgt er mir. Wenn ich drauf sitze, muss ich ihm wirklich etwas spüren lassen, nämlich Ruhe, Gelassenheit, Sicherheit, weil am Ende, wenn ich ein S-Springen reite, muss das Pferd nicht mir vertrauen, sondern ich muss ihm so gut ausbilden und das beibringen, dass er sich selbst vertraut. Weil wenn ich gegen 1,50 Meter reite, nur als Beispiel, wäre es auch total blödsinnig, wenn er mir vertraut, weil ich kann ja nicht, was soll ich machen, ich kann nicht überheben. Das heißt, das Entscheidende ist, in der Ausbildung dieses gemeinsamen Körpers, deswegen sage ich, erwarte vom Pferdekörper nichts, was ich selber nicht leisten kann. Und wenn ich es nicht schaffe, ein gewisses Selbstbewusstsein mir anzuarbeiten, wie soll das aufs Pferd wirken? Und am Ende, wenn mein Pferd in S-Springen laufen muss oder irgendwo vorbei, auch beim Ausreiten, dann bin ich ja nicht da, sondern ich bin ein Teil davon. Das ist ein Riesenunterschied. Und das ist halt, das einmal kann ich vorweggehen und das Pferd folgt mir, das Vertrauen, das Pferd mir. Und das andere Beispiel ist, ich habe dem Pferd beigebracht, sich selbst zu vertrauen. Und so funktioniert dann Reiten.
Ja, und dann kann man sich auch gegenseitig, auch wenn man eins ist, unterstützen. Mal hilft das Pferd, mal hilft der Reiter, mal sind beide voll auf der Höhe.
Ja.
Ich hatte mal ein Turnier, da war ich irgendwie kurz, habe mich über irgendwas geärgert. Da bin ich zu Kentucky auf den Hänger und habe zu ihr gesagt, komm mal Mädchen, heute musst du ein bisschen mehr übernehmen. Hat sie gemacht. Ja. Hat die auch verstanden.
Also wenn man sich das anschaut, da gibt es das klassische Beispiel Hans-Günther Winkler, wo er dann ihren Leistenbruch
ja,
hatte.
Ja, Haller, ne? Ja, genau. Wahnsinn.
Also dieses Beispiel. Aber das funktioniert halt dann auch. Das ist trotzdem nicht tatsächlich ein Vertrauen oder Gefallen gegenüber dem Reiter, sondern der hat das davor 100.000 Mal schon so richtig gemeinsam gemacht, dass das absolut verkraftbar ist, wenn es mal nicht ist. Aber man muss jetzt nicht meinen, dass wenn der 10-mal so den Parcours reitet, dass das noch funktionieren würde aus Nettigkeit.
Vermutlich nicht.
Der Körper irgendwann zu viel stören. Also es ist nicht eine reine, das hat er jetzt für mich gemacht, dann würde es ja immer für mich machen, sondern es ist einfach, der gemeinsame Körper hat so oft gut funktioniert, dass wenn, und im Gesamtverhältnis von dem Gesamtkörper ist ja der Mensch maximal zwischen 10% und 20%. Und wenn der mal versagt, und das Pferd hat das aber immer richtig gelernt, dann ist das nicht so schlimm, weil es sind von 100% die 20, die wegfallen, oder 10. Wenn das Pferd zum Beispiel, was heißt körperlich versagt, machst du halt das nächste Mal. Das ist so.
Das stimmt. Also wirklich spannend. Für mich ein Genuss, dir zu lauschen, Michael. Wirklich.
Wir reden nicht so lange. Wie lange haben wir denn schon? Ach, es geht ja noch.
Ja.
Es geht.
Ja, genau. Der letzte Teil in meinem Podcast, der besteht immer aus 4 Fragen, die relativ identisch sind. Und eine Frage, und du hast ja schon ganz viel Mentaltipps für die Hörer mitgegeben, aber die erste Frage von dem letzten Blog ist immer, welchen Mentaltipp oder Lebensgedanken möchtest du unseren Hörern mitgeben?
Boah, das sind wirklich schwierige Fragen, ne? Spannende, sehr coole Fragen. Mitgeben. Also ich würde den Hörnern, wenn es jetzt um Reiten geht, oder es ist vielleicht in meinem Leben auch so, ist, die Lösung immer bei sich zu suchen. Und zwar ist es nicht dieser reine Gedanke, dass ich bin schuld oder das Pferd ist schuld, sondern ich verbinde mich mit dem Pferdekörper und spüre mich, sich selbst zu spüren. Nicht das Pferd zu beurteilen. Gibt es auch etwas, was ich meinen Schülern sehr gern sage, ist, wenn man so eine Reitstunde oder einen Parcours beurteilt, was sagt man meistens? Wie war das Pferd? Wie war das Ergebnis? Wie war das subjektive Gefühl? Das heißt, man bewertet alles, aber eigentlich nicht den eigenen Körper, und der ist aber der Ausschlaggebende. Also sich selbst, wer sich selbst nicht spürt, kann sich selbst nicht verbessern. Das würde ich den meisten raten, dass sie beim Reiten mal aufhören, das Pferd zu beurteilen und anfangen, sich selbst zu spüren, weil da ist die Lösung viel mehr gefunden.
Ja, was kann ich tun? Mhm. Wenn du heute auf Reiten, Ausbildung und Leistung schaust, welche innere Entscheidung triffst du immer wieder bewusst, auch wenn es anders wahrscheinlich schneller und einfacher ginge? Aber du entscheidest dich immer für diese eine Sache. Warum ist das so? Oder welche ist es?
Also welche es jetzt definitiv ist, ist dieses zu akzeptieren, einen gemeinsamen Körper zu haben. Das heißt, wenn ich jetzt ein ein vierjähriges Pferd reite, was noch unausbalanciert ist, dann ist nicht das Pferd unausbalanciert und ich wäre super, also muss es eher lernen, weil ich bin ja der Tolle, sondern der gemeinsame Körper ist unausbalanciert. Das heißt, ich fühle mich dann wieder wie ein unausbalancierter Körper, als wäre ich wieder vierjährig. Und dann habe ich ein Compris-Pferd und dann arbeitet man halt mit den gemeinsamen Körpern Details. Aber es ist nicht mehr dieses getrennte, ich bin der super Jockey und das ist das dumme Pferd, was es lernen muss, sondern ich verbinde mich und habe dieselben Stärken und Schwächen, vor allem dann auch dieselben Schwächen. Und auf einmal ist es nicht mehr, ich muss dafür sorgen, dass er, sondern, wow, ich wackele. Wie kann ich mich und den gemeinsamen Körper stabilisieren? Also einmal. Das ist, glaube ich, der wichtigste Gedanke, den ich da habe.
Cool, cool. Jetzt kommt noch was, Michael.
Noch was?
Bitte ergänze.
Bitte ergänze.
Was ich früher glaubte und heute weiß.
Was ich früher glaubte und heute weiß. Oh, da fällt mir tatsächlich, was ich früher glaubte und heute weiß. Was ich früher glaubte und heute weiß, ist, dass die Lösung in dem Nicht-Aufhören zu fragen ist.
Ja, immer weiter.
Ich habe es geglaubt früher und heute weiß ich es.
Cool, immer weiter fragen.
Ja.
Immer dieses Warum am Ende.
Genau.
Jetzt darfst du mir eine Frage stellen, Michael. So endet nämlich immer mein Podcast, dass mein Gast
mir eine Frage.
Du stellst mir eine Frage. Alles, was du
einen Podcast machst.
Nein, ich kann mich kurz halten. Alles, was du wissen möchtest.
Was ich spannend finde, ist, was dich antreibt, warum du das, was du jetzt, warum du eigentlich jetzt bei mir bist. Es geht aber jetzt nicht um mich, sondern grundsätzlich, warum du das machst und was du dir davon versprichst.
Dass ich heute hier bei dir bin oder dass ich generell den Podcast mache, Mentalcoach bin?
Genau, also im Prinzip, dass du diese Podcast jetzt machst, warum du diese Podcast machst und was du dir davon versprichst.
Also der Podcast ist für mich ein absolutes Herzensthema, denn ich habe die Gelegenheit, mit so vielen Menschen ins Gespräch zu kommen. Auf einer ganz bestimmten Ebene, auf Augenhöhe, mit einem interessierten Blick. Ich kann ganz viele Warum-Fragen stellen. Und ich kann ganz viel lernen. Also es ist einfach toll, weil man mit so vielen Menschen in Kontakt kommt. Und jede Folge, jedes Gespräch birgt so viele tolle Sachen, die ich dazu lernen darf, wo ich Inspiration mitnehmen darf. Das ist mal für mich persönlich. Und wenn ich das dann noch als Produkt einmal die Woche an die Welt rausgeben darf, das ist einfach toll. Und wenn dann Feedback kommt, hey, den einen Impuls von XY, von Michael Fischer zum Beispiel, den habe ich ausprobiert, das hat geklappt, Dankeschön, mega cool. Das ist dann das Zweite, was mich total freut. Also allein, wenn wir nur sprechen würden, wäre das sensationell. Aber wenn ich es danach noch rausgeben darf in die Welt und auch beim Bearbeiten der Folgen.
Ja.
Ich höre mir die dann ja 2, 3, 4 Mal an. Das ist wie Fortbildung, wie Inspiration. Das ist ganz, ganz toll. Das
ist eigentlich wie Unterricht. Deswegen ist es für mich genauso wie Unterrichten. Also dein Podcast ist quasi auch mein Unterrichten.
Ja.
Das heißt, ich lerne immer, weil die Schwierigkeiten der anderen machen ja wieder Fenster auf, die man selber vielleicht gar nicht hatte und man geht tiefer rein und kann dort für sich selber Lösungen finden. Finde ich auch mega cool.
Ja,
stark.
Ja, absolut. Und übrigens das Coaching, das ist auch ähnlich wie Podcast.
Ja.
Da darf ich auch ganz viele Menschen auf eine besondere Art kennenlernen, wie man sonst Menschen gar nicht kennenlernen dürfte. Und das ist für mich fast das größte Geschenk. Die Pferde sind noch ein größeres Geschenk.
Ja, super. Cool.
Lieber Michael, ich danke dir ganz herzlich, dass
vielen Dank.
Du mein Gast warst. Ich dein Gast war, wie auch immer.
Wir waren Gäste.
Wir waren Gäste, genau. War richtig großartig. Hat total Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
Ja, ich sage vielen Dank und hört euch's an. Viel Spaß und man hört sich, sagt man doch jetzt.
Genau. Bis dann.
Tschüss.